Ich habe jetzt das große Glück, mich selber anzumoderieren und auch selber zu bestimmen, wann ihr nach Hause dürft. Das mache ich immer so. Gut. Das Thema. Bifi mit Lua. Der Titel ist eigentlich nur dazu da, damit auch ein paar Leute kommen. Also eigentlich ist es ein Nerd-Thema, wie man da drunter sieht. Und es haben doch ein paar hergefunden. Eigentlich hätte ich jetzt noch gedacht, dass die Kitties aus dem Labor kommen, weil die haben mich heute das, was wir hier theoretisch besprechen, praktisch gemacht. Aber vielleicht kommen die ja noch. Okay, vielleicht drei Worte zu mir, wer mich noch nicht kennt. Mein Name ist Uwe Berger, ich bin Softwareentwickler im richtigen Leben. PPS-Software, also keine Kernel-Treiber, keine irgendwas, sondern Leben, die man braucht, Software, die man braucht, um Geld zu verdienen. Oder die Firma dann Geld zu verdienen. In meiner Freizeit beschäftige ich mich mit Hardware- und Software-Spielereien, bin schon etwas älter, sieht man auch daran, seit wann ich mich mit Linux beschäftige. Bin organisiert in der Brandenburger Linux User Group, meine E-Mail-Adresse steht dort. Und ansonsten, wenn es Fragen gibt in dem Vortrag, vielleicht sofort. Wir haben genug Zeit. Wie gesagt, ich bestimme das Ende. Und vielleicht kommt es uns noch zu einer kleinen Diskussion. Ansonsten Motivation. Internet of Things. Jeder schon mal gehört, jeder schon mal gesehen. Gibt auch einen interessanten Stand draußen. Ist jemand von diesem Stand da? Aus Österreich waren die, glaube ich. Hatte ich mich vorhin ein bisschen mit den Jungs dort mal unterhalten. Ja, jeder will seine Waschmaschine ins Internet bringen. Jeder möchte sein Licht zu Hause einschalten können. Möglichst dann, wenn man auf Mallorca auf dem Strand ist. Über die Sinnigkeit und die Unsinnigkeit kann man jetzt natürlich streiten, aber das ist eben der große Hype. Hier ungefähr so ein bisschen versinnbildlicht. Ein Schalter, der eine Lampe anschalten soll oder ein Temperatur- oder Luftfeuchtigkeitsmesser, den man auf der Antarktis sich angucken möchte, um sich zu freuen, wie warm es zu Hause ist. Keine Ahnung. Okay, wie man das macht, versuche ich. Also Internet of Things, das sind ja vielleicht noch mal ein bisschen weiter ausgeholt. Man muss sich ja da nicht einen großen Computer vorstellen, das sind alles so kleine Bauteile. Ich habe hier eins bei, mit dem wir vielleicht nachher auch noch ein bisschen rumexperimentieren. Ja, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Vergessen wir es. Okay, wie einfach das geht, das ist das Ziel. Da wollen wir heute hin, diesen Code zu verstehen. Die Folie kommt später nochmal. Das war jetzt so ein bisschen zum Anfüttern. Und der Weg dorthin wird so aussehen. Also ich werde ein bisschen was über diese kleine Hardware erzählen, wo ich, wie gesagt, was bei habe. Dann über die Toolchain, die man dazu braucht, um diese Hardware zu befähigen, Lua zu machen. Deswegen kommt auch der Name oder das zweite Wort in dem Titel, Wifi mit Lua. Und dann braucht man etwas Verständnis für Lua allgemein. Da verweise ich auf den morgigen Vortrag von mir, 11 Uhr im Vortragssaal, weiß ich nicht. Und etwas Verständnis, wie dieses NodeMCU Lua tickt. Und das Ganze machen wir jetzt ein bisschen dann nachher noch an Beispielen. Okay, zum langweiligen Teil der Vorstellung, der Chip. Das ist ein ESP8266. Irgendein chinesischer Hersteller, vor 2-3 Jahren auf den Markt gekommen, ist im Prinzip ein System of Chip, also ein SoC mit der oben angebrachten CPU, also ein RISC-Prozessor, bis 160 MHz getaktet. Ein bisschen Speicher drauf für dynamische Dinge und Flash-Speicher muss man per SPI oder SPI-ähnlichen Bus anschalten. Bis zu 128 Megabit. Die Bits sind ernst gemeint. Und ja, aber das Coole an der Geschichte ist rot. Das Ding kann auch WLAN. Und zwar alle gängigen Standards, wie man da oben sieht, auch mit den auch entsprechend empfindlich und auch sendestark. WPA, WPA2, Web und hast du nicht gesehen und so weiter. Kann auch Station und Access Point sein. Also Station, Access Point und beides in Kombination. Werden wir nachher vielleicht auch ein Experiment machen, wenn es funktioniert. Wer ein WLAN-fähiges Gerät hat, es müsste irgendwo ein WLAN jetzt hier in diesem Raum sein, ISP8266, Passwort verrate ich dann später. WLAN-fähig das ganze Zeug, ein TCP-IP-Stack in Hardware. Und dann, auch wieder interessant für die Mikrocontroller-Leute, also die Nerds unter euch, das Ding ist auch ein Mikrocontroller. Also man muss da nicht irgendwie ein Arduino oder irgendeinen anderen Controller dann noch mit ranschalten, sondern man kann das Ding auch gleich mit als Mikrocontroller nehmen, der zufällig auch senden kann, also auch Wi-Fi machen kann. Ein Hinweis, das Ding verträgt wirklich nur 3,3 Volt und wenn das Ding sendet, dann braucht er auch mal ein Viertel Ampere. Also dementsprechend sollte man die Hardware, die Stromversorgung auslegen. Der Chip alleine nützt nichts. Es gibt verschiedene Ausführungsmodule, Ausführungen, wie sie auf dem Markt sind. Im Prinzip unterscheiden die sich dann wirklich nur an der Anzahl der herausgeführten Schnittstellen, also IO-Pins, serielle Schnittstellen, Analog-Digital-Wandler, an der Größe des externen Flash-Speichers und an der Ausführung der Antenne. Ich habe jetzt unglücklicherweise zwei Bilder da, wo die Antenne als Print auf der Leiterplatte ist. Also es gibt auch noch so Piezo-Resonatoren, oder wie heißen die Dinger? Ja, gutes Wort. Chip-Antenne, ganz einfach, genau. Oder so als Stecker und dann kann man so eine externe Antenne ranstecken. Wie das jetzt natürlich dann mit dieser EU-Bestimmung ist, die wir gerade vorhin so ein bisschen durchgesprochen hatten, keine Ahnung. Gut. Das Ding, was ich hier habe, ist der kleinere da oben. Nennt sich ESP1, wenn man das irgendwo kaufen möchte und hat leider nur zwei IO-Pins. Deswegen reicht das gerade mal so eine serielle Schnittstelle und vielleicht eine... Achso, ja, hier, ich habe hier noch ein Temperaturdingens dran. Dann war es das schon und 115 Kilobyte Flash. Die größeren, also wenn man das Ding dann wirklich als Mikrocontroller benutzen möchte, braucht man ein paar mehr IO-Pins, vielleicht ein ADC-SPI rausgeführt. Kommt vielleicht nachher noch ganz zum Schluss ein Bild über einem Projekt, was ich mit so einem Ding gemacht habe. Nur ganz kurz dann nochmal und dann ist Hardware zu Ende. So sollte eine Grundschaltung aussehen für diesen kleinen. Also das ist hier vielleicht so ungefähr diese Schaltung von dem Ding da. Nochmal ganz wichtig, Stromversorgung. Viertel Milliampere, also 250 Milliampere und wirklich nur 3,3 Volt. Okay, Hardware. Jetzt brauchen wir ein bisschen Software, ein bisschen Firmware. Damit das Ding auch Lua kann. Es gibt eine Firmware, die nennt sich NodeMCU, ist eine Firmware, die auf dem eLua-Projekt basiert und unterlagert das ESP-SDK von Expressive benutzt. Wer kennt keinen Lua? Okay, also ich merke mir jetzt die Gesichter, die sind morgen alle um 11 dann in dem Lua-Vortrag. Aber keine Angst, die Beispiele versteht man auch so. Hoffe ich zumindest. Diese Lua-Firmware für diese Chips, also diese NodeMCU-Firmware, findet man da unter diesem GitHub-Repository, steht unter der MIT-Lizenz und jetzt ist wichtig, es ist im Prinzip ein Lua-Interpreter, der auf dem Chip läuft. Also man kriegt, wenn man diese Firmware auf diesen Chip flasht, also in den Flash-ROM, in den Flash-Speicher lädt und dann diesen Chip bootet, man kriegt einen Lua-Interpreter. Eine Lua-Shell, einen Interpreter. Und das Ganze kann man sich über die serielle Schnittstelle angucken. Also ist jetzt ganz wichtig für das Verständnis. Hat da jemand ein Problem damit? Ja, also das Lua, also das ist kein kompiliertes Programm, was man dann da einfach rüberschiebt, sondern der Interpreter ist auf dem Chip, on the Chip. Ja? Okay. Gut. So, wie flasht man diese Firmware, beziehungsweise wie bezieht man diese Firmware? Es gibt da drei Möglichkeiten oder mit Sicherheit noch ein paar mehr Möglichkeiten. Die Kompliziertheit nimmt jetzt von oben nach unten ab. Also die Hardcore-Leute laden sich das Ding aus dem Git-Repository und versuchen das Zeug zu übersetzen. Geht wohl auch, ich habe es nie probiert. Man kann sich auch einen Docker-Container besorgen. Da habe ich es schon mal funktioniert. Das hat dann, also das habe ich auch schon mal probiert und das hat dann sogar funktioniert. Aber viel, viel cooler ist das, was da grün ist. Das ist eine Webseite. Ganz zum Schluss gibt es auch noch mal ein Bild oder einen Teilausschnitt von dieser Webseite als Folie. Da geht man hin auf diese Webseite, sagt seine E-Mail-Adresse, klickt die Module an, die man gerne haben möchte und sagt senden und dann kriegt man irgendwann mal eine Mail, ja, jetzt wurde angefangen zu kompilieren und nach 2-3 Minuten kriegt man einen Link auch wieder per E-Mail, von wo man sich dann das Zeug runterladen kann. Und dann hat man im Prinzip das fertige Binary der Firmware, was man dann auf diesen Chip einfach flasht. Funktioniert und also ich habe das jetzt schon mehrmals gemacht, ganz cool. So, jetzt braucht man natürlich noch eine Software, mit der man dieses Binary der Firmware dann auf den Chip laden kann. Also das macht man natürlich über die serielle Schnittstelle. Und ich verwende zum Beispiel dieses ESP-Tool. Also es ist ein Python-Tool. Eine Webadresse ist oben zu sehen. Und beispielhaft mal in dem Kästchen, wie der Befehl dazu aussieht. Also wichtig eben halt nur die USB-0, also TTY USB-0, die Schnittstelle, schreiben auf die Flash-Adresse und dann das Binary so, wie man sich das runtergeladen hat. Dann bootet man das Ding einmal durch und dann hat man schon im Prinzip auf der seriellen Schnittstelle den Dua-Prompt. Ja. Können wir vielleicht nachher nochmal gucken, wenn wir genug Zeit haben. Okay, dann gibt es natürlich auch Alternativen für die faulen Leute. Oder weil es faule Leute gibt, gibt es findige Geschäftsleute, die dann solche Module auf den Markt bringen. Da ist diese Lua-Software also diese Not-MCU-Software schon ab Werk rauf geflasht. Hat natürlich den großen Nachteil, oder nee, man soll ja mal mit den Vorteilen anfangen, ist im Prinzip schon fertig. Der serielle USB-Wandler ist schon drauf, die Stromversorgung ist schon drauf, also man steckt das Ding dann bloß noch in seinen USB-Port und dann war es das. Der große Nachteil ist natürlich, irgendwann veraltet auch mal die Firmware oder es kommen neue Module hinzu. Ab dann muss man dann wirklich irgendwann doch wieder flashen. Aber so mal schneller Einstieg kann man auch sowas benutzen. Okay, so, wir haben jetzt Hardware, wir haben jetzt Firmware, die Firmware ist jetzt drauf. Jetzt geht es eigentlich darum, Lua-Skripte zu schreiben und die auch auf diesen Chip zu bringen. Fragen bisher? Gut. Also in der Regel braucht man... noch eine Frage? Jetzt bin ich selber Moderator noch.
Sagen Sie doch noch mal was zum Preis von dem ESP8266. Das macht es, glaube ich, noch ein bisschen interessanter.
3 €. Nein, noch, es geht noch billiger, wenn man 5 Stück auf einmal kauft. Also 5 für 10 oder so, keine Ahnung. Also 5 € für 10 oder... Ja, also spottbillig. Ja, gut, danke für den Hinweis. Also wirklich interessant, da seine eigenen Experimente zu machen. Gut, man braucht dann noch ein bisschen Stromversorgung, man braucht einen seriellen USB-Wandler. Aber von der Sache her 3 € oder noch billiger. Genau. So, wo war ich jetzt stehen geblieben? Toolchain, um Lua zu programmieren mit Node und MCU. Also einen Editor braucht man. Irgendeinen. Nicht schlecht wäre einer mit Lua Syntax Highlighting. Ich habe diesen Vortrag schon mal gehalten und da jetzt kommen ja gleich Beispiele. Und meine Beginn und Ends, die sind manchmal ein bisschen sehr wust. Mit Syntax Highlighting würde das dann noch ein bisschen besser zur Geltung kommen. Aber gut, irgendein Editor. Dann braucht man irgendein Tool, mit dem man diese Lua-Skripte in den Flash speichern kann, also übertragen kann. Also in der Regel schreibt man das auf seinem eigenen Rechner und überträgt dann das Lua-Skript im Quelltext auf den Chip. Braucht man irgendein Upload-Tool, kommen wir gleich noch dazu. Und eine serielle Schnittstelle, wo ich was starten kann, wo ich mir was angucken kann, wo ich so quasi Debugging machen kann, wie auch immer. Upload-Tools. Ich habe, als ich diesen Vortrag zusammengeschrieben habe, dann plötzlich mal irgendwo eine interessante Seite gefunden, wo sich jemand die Mühe gemacht hat, mal so die gängigen IDEs und Tools für diese Not-MCU Firmware zusammenzustellen. Sehr interessante Tabelle. Und dabei habe ich dann auch das Tool gesehen, was ich jetzt seitdem immer benutze, NodeMCU Uploader. Voll cooles Ding. Nichts grafisch, alles Kommandozeile. Kommandozeile auch deswegen interessant, man kann das auch in den Editor einbinden. Ja, also ich kann ja dann sagen, auf die F8 lege ich den Upload hin, auf F9 lege ich den Remote-Start von dem Ding auf dem Chip hin. Ja, also alle diese Kommandos kann dieses Upload-Tool, also kann uploaden, kann was starten, kann List machen. Gucken wir uns nachher vielleicht noch ein bisschen an. Fragen? Es gibt natürlich auch noch ganz andere Ideen, ist auch so ESP-Plora zum Beispiel, hat das mal jemand gehört? Habe ich am Anfang auch gemacht, lief dann aber plötzlich, so weil es Java war, so ganz langsam und komisch und einfach mal nur ein Programm übertragen und deswegen diese IDE dort zu starten, war ein bisschen doof und deswegen bin ich jetzt ganz glücklich mit diesem NodeMCU-Uploader. Gut, und was braucht man dann noch? Lua-Know-How. Lua.org ist die entsprechende Projektseite. Es gibt ein cooles Buch, Programmieren in Lua. Dieser unaussprechliche Name ist einer der drei Entwickler von Lua. Ist übrigens ein Brasilianer, also es ist ein portugiesischer Name. Morgen mein Vortrag um 11 Uhr. Und natürlich die Doku für die Erweiterung NodeMCU. Also diese Lua-Erweiterung. So. Grüß dich, Sven. So, jetzt haben wir im Prinzip also die Hardware besprochen, wie wir die Firmware auf die Hardware bekommen. Wir haben besprochen, wie wir Programme schreiben. Wie die Programme auszusehen haben, kommt gleich. Und wie diese Programme auf diesen Chip draufkommen. Jetzt müssen wir natürlich wissen, um überhaupt Programme zu schreiben, wie tickt überhaupt diese Firmware. Wenn man das alles vernünftig gut gemacht hat, das Ding funktioniert, Reset drückt oder Strom anschaltet, dann sucht diese Firmware zuerst nach einem Skript init.lua im Filesystem, also auf dem Flash. Wenn es da ist, wird es ausgeführt. Wenn es nicht da ist, dann landet man im Prinzip in der Shell, also in der Interpreter-Shell. Dass das ganz sinnvoll ist, werden wir gleich sehen. So, und dann kann man init.lua wird abgearbeitet, klar, wenn man da jetzt keinen Aufruf in diesem Skript selber hat, kann man auch von Hand dann das Skript starten über diese berühmte Shell, die ich jetzt schon mehrmals erwähnt habe. Also mit dem, das ist jetzt wirklich ein nativer Lua-Befehl, do-file-skript.lua. Damit starte ich dann im Prinzip das Skript. Oder alternativ, wenn man das alles automatisiert hat und auch fertig ist mit Testen und auch nicht Gefahr mehr läuft, dass man sich den Chip in eine Endlosschleife bringt oder sowas, kann man das natürlich auch dieses Do-File, Laber-Laber, ins init.lua reinschreiben. So, und jetzt wird es ganz wichtig, um die nächsten Beispiele zu verstehen. NodeMCU Lua arbeitet ereignisgesteuert und asynchron. Kann jemand damit was anfangen? Ja, weil das ist ganz wichtig für das Verständnis. Weil normalerweise ist man ja so vielleicht gewohnt, ein Programm zu schreiben, oben beginnt es, arbeitet Befehle in der Reihe ab und dann ist fertig. Oder macht eine Schleife oder sonst so. Da funktioniert es nicht ganz so und wir werden es jetzt gleich sehen. Aber bitte diese beiden Worte jetzt immer im Hintergedanken, ereignisgesteuert und asynchron. Okay, init.lua. Damit fängt man ja an. Hatten wir ja gerade erzählt. Die nächsten Folien sehen jetzt alle so aus. Ja, so viel Quelltext. Das Grüne ist meistens immer der Kommentar. Das ist auch das offizielle Kommentarzeichen, die zwei Minuszeichen für Lua. Also ja, Kommentarzeichen in Lua, es sind diese zwei Minuszeichen. Und dann, ich habe es jetzt bloß nochmal grün gemacht, damit man es ein bisschen besser sieht, was Kommentar ist und was Quelltext ist. Okay, in der Regel wollen wir ja mit so einem Chip funken. Also wäre es ganz sinnvoll, wenn man erstmal das WLAN initialisiert und sich dort einloggt. Befehlsfolgen stehen da oben. Warum das so kompliziert aussieht, man könnte jetzt natürlich auch sagen, Zmod Wifi, config, IP, connect. So, aber jetzt fängt es schon los, connect. Jetzt geht es schon los, connect. Was hatte ich vorhin gesagt? asynchron, ereignisgesteuert. Wenn ich jetzt weitermachen würde und jetzt die WLAN-Connection schon voraussetzen würde, die wäre noch gar nicht da, sondern kommt irgendwann mal. Ja. So, deswegen gibt es zum Beispiel in meiner, also das ist meine Standard-Init.lua normalerweise, gibt es jetzt einen Timer, der, also dieses TRM.alarm, da wird ein Timer gestartet, der Timer 0, jede Sekunde, 1 heißt immer wieder, bis ich ihn stoppe und dann diese Callback-Funktion, die dahinter dann kommt, wird ausgeführt. So, und es wird jetzt jede Sekunde gefragt, IP-Adresse wird gesucht, wird abgefragt von dem Chip, ist sie schon da oder ist sie ungleich 0000, dann könnte man theoretisch weitermachen. Timer wird gestoppt und das eigentliche Skript wird gestartet. Ich habe irgendwie einen Tropfen im Mund, also wenn ich jetzt ab und zu mal was trinke. Nö. Meine ganz aktuelle Init.lua sieht sogar noch anders aus. Da gibt es noch eine dritte Abfrage in dem If. Da wird noch der Status abgefragt. Wie ist da Status? Und der muss 5 sein. Dann ist das Ding nämlich aktiv erst. Also ich hatte nämlich schon bei ein paar Experimenten das Problem gehabt, er hat zwar eine IP-Adresse gehabt, entweder hatte ich sie selber schon oben vorgegeben, beziehungsweise hat sie schon bekommen per DHCP, aber er war noch gar nicht richtig eingeloggt in dem Ding. Warum auch immer? Weiß ich nicht. Dafür gibt es kein Event, genau. Aber es kommt asynchron. Also muss man darauf reagieren und da vielleicht mal so eine Schleife drum basteln oder was auch immer. Fragen? Gut, jetzt sind wir bei der Eingangsfolie. Ein kleiner Webserver. In 12 Zeilen, 15 Zeilen, keine Ahnung. Ich finde es beeindruckend. Also klar, vorher Wi-Fi initialisieren. Code liest man von der Mitte ungefähr. Ja, jeder Informatiker weiß, fängt von unten nach oben, liest man Code. Also es geht da los, ja doch nicht, in der Mitte, ja. Dort, wo TRM-Alarm steht. Es wird ein Timer gestartet, wieder alle Sekunden, diesmal der zweite Timer. Und es wird eine Callback-Funktion, jedes Mal, wenn dieser Timer feuert, jede Sekunde, wird eine Callback-Funktion aufgerufen und die ruft jetzt wiederum read-DRT11 auf. In dieser Funktion wird im Prinzip so ein Chip wie dieser hier ungefähr ausgelesen. Temperatur und Luftfeuchtigkeit wird ausgelesen, auf irgendwelche Variablen gespielt. Und dann war es das. Erstmal für den Timer. Jede Sekunde kommt er. Und dann wird noch eine zweite Geschichte gemacht. Es wird ein Server kreiert, und zwar ein TCP-Server. Und der horcht auf Port 80. Zweite Zeile. Unter dem Kommentar HTTP-Server. Also oben, erste Zeile dort, unter dem Kommentar, der Server wird kreiert, ist ein TCP-Server. Und zweite Zeile, ab der zweiten Zeile auf Port 80 verrochen. Und wenn was reinkommt, dann macht das, was da noch dazwischen steht. Also Connection on Receive und dann macht das, was da passiert in dieser Funktion. Also das ist jetzt so eine geschachtelte Callback-Geschichte. Wenn über Port 80 was kommt, dann rufe im Prinzip das hier auf. Nicht irgendwo das hier. Jo, ereignisgesteuert, asynchron. Also asynchron jetzt in dem Fall vielleicht nicht, aber ereignisgesteuert. Das Ding, achso, und wenn dieses Programm durch ist, habe ich auch wieder diesen Kommandoprompt, also diesen Interpreter zur Verfügung, könnte jetzt zwischenzeitlich ein paar Variablen abfragen oder vielleicht noch ein zweites Skript starten oder was auch immer machen und jo.
Wird das Read DRT 11 schon ausgeführt, wenn der noch nicht verbunden ist? Oder der wartet ja noch auf die Verbindung?
Ja, das ist vollkommen unabhängig. Also beide Timer oder der Timer und dieser Server und das Listen ist vollkommen unabhängig. Eigenes gesteuert. Also eigentlich wird da gar nichts ausgeführt am Anfang, sondern das wäre nur im Prinzip, ja, wenn man
mit Nested Interrupts.
Ja, so ungefähr muss man sich das vorstellen. Ja.
Geht das noch?
Gut. Du warst zu leise. Noch eine Frage zum Verständnis. Der ist einfacher.
Ist das wirklich ein HTTP-Server oder jetzt nur ein TCP-Server, der so ein bisschen gebrochen HTTP spricht?
Ja, natürlich. Ich meine, klar. Ja, das, was du gerade sagtest. Ich könnte jetzt natürlich HTML, schlag mich da oben und so weiter und könnte da auch in dieser Callback-Funktion dann auch noch das GET auswerten und hast du nicht gesehen, könnte man jetzt noch alles machen. Der gibt natürlich nur ganz platt das zurück, was da gerade steht. Du hattest auch noch eine Frage?
Die Variablen oben in der Funktion read.dht, die sind automatisch global, also Status, Tempo und so weiter.
Komm morgen zu meinem Vortrag. Ja, richtig erkannt. Also der DHT11-Pin ist lokal, gilt nur in der Funktion. Und in der Zeile darunter, Status, Temp, Humi und so weiter, sind global. Wenn der Timer 2 wenn der Timer 2 noch nicht gefeuert hat und trotzdem mal schon was reingegangen ist, dann funktioniert das Programm übrigens noch nicht. Dann steigt er mit einer Fehlermeldung raus und sagt, ich kenne Temp und Humi nicht. Ja, also das ist nicht, es funktioniert schon, bloß der Timer muss vorher einmal gefeuert haben. Aber man könnte natürlich auch vorher read.dht11 schon mal aufrufen. So, letzte Frage, sonst kommt man nicht mehr durch.
Asynchron und ereignisgesteuert. Ich kenne den Chip nicht genau genug, aber hat der Interrupt-Verarbeitung, das heißt, wenn von außen etwas kommt, dass ich ein Event bekomme, wo ich dann eine Routine dran klebe, die etwas tut?
Ich kenne den Chip auch nicht. Das macht die Firmware. Also Lua an sich ist so gestrickt oder dieses E-Lua an sich ist so gestrickt. Also mit Sicherheit wird da auch irgendwas mit Interrupts noch passieren, auch von der Hardware her, aber so genau habe ich es mir jetzt auch nicht angeguckt. Ja. Ja, das ist wie bei jedem Mikrocontroller. Also wenn ich zum Beispiel an einem Pin was anlege, also ich habe das Beispiel jetzt zwar rausgenommen, das ist zwar ganz hinten in den Folien noch drin, wenn sich irgendjemand später nochmal die Folien angucken sollte. Nach dem Ende kommen noch ein paar Folien. Ich kann zum Beispiel auch IO-Pins abfragen. Und das ist ja wie bei jedem anderen Mikrocontroller, wenn da ein Rising Fan oder eine Falling ist, dann oder irgendein Status, dann wird ein Interrupt ausgelöst. Oder Timer-Interrupte gibt es ja auch auf normalen Mikrocontrollern. Gut. So, ja. Datum, Uhrzeit, das ist immer eine wichtige Dinge, wichtige Geschichte, wenn man irgendwas hat. Hier mal ein kurzes Beispiel, was gar nicht so aufregend ist, sieht vielleicht komplizierter aus, als es wirklich ist, von einem NTP-Server die Uhrzeit zu holen. Es gibt eine Erweiterung für NodeMCU, also man muss sich vorstellen, das ist alles in Modulen aufgebaut und auf dieser einen Seite kann man zum Beispiel diese Module zusammenstecken oder beim Kompilieren kann man sagen, das Modul möchte man rein kompiliert haben. Hier wird zum Beispiel das SNTP-Modul benutzt. Das ist so die fünfte Zeile dort oben in dieser Funktion read.ntp. Das ist eine Funktion, die aus diesem Modul kommt. Und vorher wird eine DNS-Abfrage gemacht auf diesem gängigen NTP-Pool in Deutschland zum Beispiel. Und wenn dort was zurückkommt, dann wird eine SNTP-Abfrage gemacht. Und je nachdem, ob es funktioniert hat oder nicht funktioniert hat, also das sind jetzt dann in dem Fall zwei Callback, also sind SNTP-Sync, die IP-Adresse, die er vom DNS zurückbekommen hat. Und dann die erste Funktion ist die für den Fall, dass es funktioniert hat. Und die zweite Callback-Funktion, wo jetzt NTP-Sync-Failed steht als Print-Ausgabe, ist dann, wenn dieser nicht funktioniert hat, diese SNMP-Abfrage. Ja, so holt man. Achso, und dann rtctime.z setzt man einfach die RTC auf diesem Chip, die nicht besonders genau ist. Deswegen wird jetzt hier zum Beispiel ein Timer 0 gestartet, also der erste Timer, der da oben gestartet wird. Jede Stunde hol mal die Zeit neu. Also ich habe so aus eigenen Erfahrungen so eine Sekunde, zwei Sekunden pro Stunde geht das Ding danach. oder vor, je nachdem, weiß ich jetzt nicht mehr, aber auf jeden Fall 1-2 Sekunden pro Stunde Abweichung. Ja, gut, und das da unten jede Sekunde mal ausgeben, damit man auch sieht, dass da was passiert. Es gibt auch Funktionen, also das ist jetzt reine Unix-Zeit, also die Unix-Sekunden. Es gibt auch Funktionen, wo man das dann umrechnen kann in eine halbwegs lesbare Zeit. Und ja, Schaltjahr, nee, Quatsch, Schaltjahr, in Sommerzeit muss man dann noch selber ausrechnen, aber gut, okay. Ja. Ist jetzt eigentlich, das Beispiel ist jetzt eigentlich sowas Ähnliches wie NTP, nur dass jetzt mal nicht eine Zeit abgefragt wird, also irgendein gängiges Protokoll, sondern das ist was, wie man das, wenn man auch selber so ein Protokoll sich definiert, was ich in dem Fall jetzt gemacht habe, das ist nur so ein Rumpf aus einer größeren Applikation von mir, wo im Prinzip ein Client aufgemacht wird, der geht alle 60 Sekunden, also wir fangen wieder von unten an zu lesen, ja. Jede 60 Sekunden wird eine Funktion Server, Request-Server aufgerufen und diese Funktion kreiert einen TCP-Server. Was die 0 heißt, weiß ich gar nicht. Keep a leaf, glaube ich. Egal. So, und jetzt wieder ereignisgesteuert und asynchron. Die Connection muss da sein. Wenn die Connection da ist, dann wird was gesendet. Also hier wird der Server kreiert. Hier werden jetzt erstmal die Ereignisse definiert, die bei diesen ganzen Aktionen passieren sollen. Und dann ganz zum Schluss wird die Connection aufgemacht. So, und jetzt düdelt das Ding irgendwo rum. Der Server antwortet irgendwann, beziehungsweise sagt, ja, Connection okay. Und dann wird irgendein String jetzt gesendet in dem Fall. Und wenn dieser String dann oder die Antwort auf diesen String zurückkommt, dann wird hier hingesprungen, Receive. Und dann wird zum Beispiel irgendeine andere Funktion aufgerufen mit dem Ergebnis des Requests. Fragen? Okay. Wenn es zu nerdig wird, sagen, ne? MQTT, kennt das jemand? Also Message, Queue, Telemetrik, Transport, irgendwas? Irgend sowas. Also voll coole Geschichte, um so Messages durch die Gegend zu schicken. Definierte Antworten zu bekommen, das möglichst nur an eine Stelle hinzuschicken und auch nur von einer Stelle zum Beispiel wieder zu holen. Ja? Das ist MQTT, könnte man einen eigenen Vortrag draus machen. Mache ich vielleicht nächstes Jahr, habe ich mir dann überlegt. Es gibt einen ganz tollen MQTT-Server für Linux, Mosquito, falls das jemand schon mal gehört hat, gesehen hat. Einfach mal rumexperimentieren. Und das ist jetzt zum Beispiel ein Beispiel für in Lua, wie man, ich gucke gerade, ob beides da ist, ja, genau, wie man eine Message publizieren kann und wie man auch eine Message von dem Server wieder abonnieren kann. Also MQTT kann man sich so vorstellen wie ein Usenet oder wie eine Mailingliste. Ich schicke was hin zu einer definierten Adresse der Mailingliste und ich habe sie aber auch subscribed, damit ich sie auch empfangen kann. Ne? Also, ja. Gut. Hier oben fängt es diesmal an. Der Client wird initialisiert, hat irgendeine eindeutige eine Client-ID. Ich habe es jetzt einfach mal nur Client-ID genannt. Die 120 ist Keep Belief. So, und dann werden jetzt erstmal wieder ereignisgesteuert, asynchron, die Ereignisse definiert, zu denen er irgendwas machen soll, reagieren soll. Also, wenn er connected ist, der Broker, also zum Broker hin connected ist oder wenn der Broker offline geht oder wenn eine Nachricht vom Broker kommt zu einem bestimmten Topic oder, das war schon, die drei Ereignisse werden definiert, genau. Und dann erst erfolgt die Verbindung. Das ist die IP-Adresse des Brokers, das ist der Port. Die 0 müsste ich jetzt lügen, weiß ich gar nicht. Und wenn das erfolgreich war, dann soll er mal schon mal über diesen Topic, also MQTT, MQTT funktioniert über so eine Topics, die man endlos lang dann noch aneinander rennen kann und auch entsprechend abonnieren kann. Schickt er über diesen Topic schon mal ein Hallo. Die zweite Null ist retained oder nicht retained und das ist die Quality of Service, also ob es mindestens einmal gelesen werden muss von irgendjemand oder was auch nicht. So, und wenn das Schläg fehlschlägt, dann eben halt diese Geschichte, dass er da was Sinnvolles ausgibt. Ja, und ganz unten wird noch ein drittes oder jetzt doch das vierte Event definiert, könnte man eigentlich auch oben machen. Wenn er was empfängt über diesen Topic, dann soll er es einfach ausgeben. Oder was gibt er dann aus? Subscribe, das heißt, okay. Gut, Fragen zu der Geschichte? Also MQTT, wenn man sich gerade so mit Hausautomation beschäftigt oder so übers Internet der Dinge irgendwelche Nachrichten verschicken möchte zwischen den einzelnen Clients und Servern, ist MQTT eine ganz tolle Geschichte, sollte man sich angucken und funktioniert auch auf so einer Hardware. Okay. So, wer hat jetzt den Access Point schon gefunden? Das Passwort steht da oben. 4 Leute können sich nur anmelden. Ja, das hier. ESP, ESP, ESP. Was ich mit dem Beispiel sagen will, also wir haben jetzt bis jetzt immer nur über Station-Modus, also Stationsmodus geredet. Das Ding kann auch in den AP-Modus gehen, also dieser Chip. Und das wäre jetzt ein Beispiel dafür. Also jetzt in der Geschichte wird der Access Point aufgemacht. Es wird mal die MAC-Adresse nochmal vorher ausgegeben, okay. So, und dann, das ist der entscheidende Befehl, dass jetzt in den Soft-AP-Modus gegangen wird. Mit der Konfiguration, das ist die SSID, das ist das Passwort, das ist ein offenes Wi-Fi ist. Der Access Point hat diese IP-Adresse, halt, die 10.1.2.1, die könnt ihr auch gerne im Browser mal aufrufen, da passiert auch was. Und ja, mit der Netzwerkmaske und dem Gateway. Und jetzt kommt noch eine lustige Geschichte dazu. Es kann auch noch ein DHCP-Server machen, das Dingens. Ja, ja, der vergibt jetzt noch IP-Adressen ab 10.1.2.2. Also 10.1.2.2 müsste der erste sein, der eine IP-Adresse bekommt. Jetzt gucken wir mal, ob das jemand geschafft hat. Ja. Wenn man jetzt die Webseite 10.1.2.1 aufruft, müsste ungefähr diese Liste kommen, plus noch einer kryptischen Zahl, die da Heap heißt. Die Liste, die Temperatur und die Heap-Größe. Hat das schon mal jemand geschafft von euch jetzt? Gut. Ja, so einfach geht das. Haben wir einen Access Point. Okay. Fragen dazu? Ja. Also man kann nur einen Access Point aufmachen. Die WLAN-Modi sind auch die, die auf der Hardware-Folie drauf waren. Also ich habe jetzt nicht alle wieder im Kopf, aber so die gängigen. Und was war die zweite, dritte Frage? Also in dem Fall jetzt 4. Ich bin mir jetzt auch gar nicht so sicher, ob es eine Begrenzung... Ich wollte das eigentlich auf 32 setzen, habe dann aber eine Doku von der Firmware gesehen, es geht nur bis 4. 5 sind schon drin. Was? Wollen wir jetzt gucken, oder was? Ich zähle nur 4. Ne, 3. Na ja, egal. Einer hat sich schon wieder ausgelockt, weil eine 4 muss mal vergeben worden sein. Achso, ja. Vielleicht ist der DHCP-Server nicht ganz so intelligent, weiß ich nicht. Oder ist der Meinung, er merkt sich das noch? Ja, es gibt aber eine natürliche Begrenzung, die aber von der Firmware ist. Also ich habe irgendwo gelesen, es gibt irgendwo ein Define 32 Stationen, aber man kann es über die Parameter nicht ansprechen. Ich habe es aber auch nicht ausprobiert. Einfach mal belesen und im Notfall im Quelltext mal nachgucken vom NodeMCU-Modul da, wie viel Modul ist das in dem Fall. Gut, aber was ich damit sagen wollte oder demonstrieren wollte, mit zwei Handvoll Zeilen, einen Access Point. Ich hätte jetzt eigentlich mehr die Frage erwartet, ob man auch noch bridgen könnte in ein anderes WLAN. Habe ich nicht ausprobiert, aber man kann sehr wohl das Ding in den Soft-AP- und Station-Modus setzen und kann sich mit dem Ding auch noch in einem zweiten WLAN anmelden. Als Station. Und wenn man die Skripte dann vernünftig schreibt, kriegt man vielleicht ein Bridging hin. Die Frage ist natürlich mit welchem Durchsatz. Ne? Also, okay. Gut, ich boote den jetzt mal. Also WLAN ist jetzt weg, hoffentlich. Und ich bin ja noch eine Geschichte schuldig. Kommt man nicht mehr raus, unglaublich. Egal. Ja doch, ich wollte eigentlich. Gut. Vielleicht gelingt es mir nachher noch. Das ist jetzt im Prinzip die serielle Schnittstelle auf diesem Chip. Ich hatte gerade gebootet, ich kann normal booten. Und da sieht man eben halt, ich habe keine init.lua auf dem Ding. Und ja, ich habe die Firmware irgendwann am 3.2. kompiliert. Diese Module sind da alle reinkompiliert, wie auch immer. Und ich starte jetzt mal ein zweites Skript. Das geht's nicht. Und zwar, das ist im Prinzip das hier, ein WLAN-Scanner. Mit den paar Zeilen kann man dann, wenn man noch ein schickes Display dran hat, also so ein OLED-Display oder so, kann man damit auf die Straße gehen und dann nach WLAN suchen. Und dieses Skript noch dazu hat, plus eine mit der Geschichte, dass man das vielleicht noch irgendwo ausgibt, außer auf der seriellen Schnittstelle. Und dann sieht das dann so aus, wie das in dem Terminal dort ist. Von der Sache her braucht man da keine init.lua, weil man meldet sich ja nicht irgendwo an. Es bringt das Ding trotzdem in den Station-Mode, damit man die Broadcasts sieht. Und startet im Prinzip einen Timer, der zum Beispiel alle 3 Sekunden Also ich verweise jetzt wieder auf den morgigen Vortrag über Lua. Das ist jetzt durch die Brust ins Auge. Wird im Prinzip eine Funktion getUp aufgerufen und das Ergebnis davon wird dann schon dieser ListUp übergeben. Nehmt das jetzt einfach mal so hin. Vielleicht kommt morgen eine Erklärung dazu. So, und das wird jetzt im Prinzip bloß noch aufbereitet und dann entsteht im Prinzip diese Tabelle, die jetzt hier wirklich auch alle 3 Sekunden ausgegeben wird. Das sind die WLANs, die hier gerade dieser Chip dort empfängt. Und ja, logischerweise dieser ESP8266 nicht mehr, weil den habe ich ja gerade ausgeschaltet. So, vielleicht komme ich jetzt hier nochmal raus. Ah, gut. NodeMCU Uploader. Wollte ich noch mal kurz was zeigen, wenn wir jetzt schon auf der Kommandozeile sind. Also standardmäßig geht das Ding über DevTTY USB 0. Man kann auch mit Parametern sagen, dass es eine andere serielle Schnittstelle ist. Es gibt die verschiedensten Kommandos. Ich benutze jetzt zum Beispiel das File-Kommando und das File-Kommando hat zum Beispiel das Sub-Kommando List. Und damit kann man sich zum Beispiel angucken, welche Lua-Skripte auf die, im Flash, also auf dem Flash-Speicher dieses Chips sind. Ja, sieht man gerade ein bisschen schlecht. Ich mache es mal ein bisschen kleiner. Vielleicht. So. Ja. Also ich habe keine Lua drauf, hat man schon gesehen. Ja, und das eine Skript war im Prinzip dieses Scanner 1 und der Access Point war AP1.Lua. Also so kann man sich zum Beispiel das Filesystem angucken. Man kann auch Skripte löschen. Ich führe es jetzt nicht aus. Ich glaube, das heißt MCU Uploader File Remove. Oder, dann kann man es auch starten. Das können wir ja vielleicht nochmal probieren. File do Scanner 1.Lua. Und wenn ich jetzt ins Terminal gehe, mit, dann habe ich es wieder gestartet. So, und dann gibt es eine ganze Reihe von Kommandos. Man kann sich auch, man kann auch den Flash formatieren. Löschen habe ich schon gesagt. Wildcards werden auch unterstützt. Ich habe zum Beispiel eine Applikation, da habe ich über 50 Bilder da irgendwo auf dem Flash rum. Und es ist ein bisschen müßig, wäre ein bisschen müßig gewesen, die einzeln zu übertragen. Und so eine Geschichte. Fragen?
Ja, die Frage, die ich habe, ist, kann ich aus dem Lua-Programm, aus dem Lua-Skript heraus auch ins Flash schreiben?
Selbstverständlich. Gut. So ein Beispiel habe ich jetzt nicht bei. Ja, geht natürlich, klar. Und auch lesen. Schreiben und lesen.
Das heißt, ich kann den per WLAN schreiben?
Jo. Also mit einem Lua-Skript, was dann ein File Open macht, ja klar, positionieren irgendwo hin. Schreiben und wieder zumachen. Klar, natürlich.
Kann ich ihn mit Lua auch in Deep Sleep-Modus bringen?
In was?
In Deep Sleep, den ESP, weil er ja doch recht stromhungrig ist.
Ja, kann man auch machen. Befehl weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, aber ja, man kommt in den Sleep-Modus. Ja. Auch in die verschiedensten Ausprägungen. Also es gibt mehrere Abstufungen. Kriegt man auch mit Lua hin. Ja, da verweise ich natürlich jetzt ganz frech aufs Manual. Der Link dazu kommt dann nachher auch nochmal. Okay. Gut, also das war nochmal Not-MCU-Uploader. Also wie gesagt, das ist ein Kommandozeilen-Tool. Ich habe es bei mir auch in einem Editor eingebunden. Ich benutze Janey. F8 ist bei mir, übertrage dorthin. Und F9 ist starten. Also das, was ich jetzt hier gerade zum Beispiel per Hand gemacht habe, Not-MCU, Uploader, File, Do und dann den Dateinamen. Hm? Janey benutze ich. Gibt es einen Stand draußen. Aber jeder hat da wahrscheinlich seinen eigenen Editor. Deswegen da irgendeine Vorgabe wäre jetzt Blödsinn. Achso, kommen wir vielleicht nachher nochmal. Mir fiel jetzt gerade eine Geschichte ein. Okay. Habt ihr noch Lust? Hm? Okay, dann können wir ja noch die Beispiele hinter den Folien noch weitermachen. Voll cool. Erstmal eine Frage noch zu dem Dingens hier. Dieser Scanner? Nee, ne? Okay, das ist jetzt, also jetzt sind wir mal mit den Beispielen durch. Das ist so ein Ausschnitt von dieser Seite, wo ich vorhin gesagt habe, die einfachste Methode, diese Firmware sich zusammenzustellen und runterzuladen, wäre diese Webmethode, dieser Web-Creator. Und das ist jetzt zum Beispiel der Ausschnitt für die Module, die man da alle reinkompilieren kann. Die jetzt angehäkelt sind, das sind die Standardmodule, die sollte man vielleicht mit reinkompilieren. Also es bringt keinen Sinn, wenn man zum Beispiel Wi-Fi nicht nimmt, weil wir wollen ja funken. Serielle Schnittstelle wäre vielleicht auch ganz hilfreich. Frage File, wer war das? Irgendwo da hinten. Zweite Spalte ganz oben, da sind diese File-Routinen, also File Open, File Create, File Read und alles File Close verborgen. Kryptok zum Beispiel gibt es auch, also das Ding kann auch verschlüsseln, kann auch TSL, irgendwo gab es ein TSL. Ja, wobei ich mir jetzt aber nicht ganz sicher bin. Irgendwo muss man noch eine Option angeben. Aber ist egal. Also auf jeden Fall kann man da auch ein bisschen sichere Geschichten machen. Ja, JSON. Ich hätte ein tolles JSON-Beispiel hinter den Folien. Two-Wire, also was es alles so gibt. Wir könnten jetzt über jedes einzelne Modul reden. Wenn man auf dieser Webseite ist, dann kriegt man auch den direkten Link ins Manual und kann sich angucken, was kann man mit diesem Modul machen und so weiter und so fort. Also SNMP ist da zum Beispiel bei, um NTP-Server abzufragen, was auch immer. Und es kommen auch ständig neue Module hinzu. So, die Geschichte mit dem Heap. In der Hardwarefolie stand irgendwann so stand irgendeine Zahl oder standen zwei Zahlen über den dynamischen RAM, die das Ding hat. Wenn man die Firmware aufgeladen hat und die Firmware gestartet hat, dann hat man ungefähr noch 45 Kilobyte für dynamische Variablen. Hört sich erstmal viel an, aber ist trotzdem wenig. Weiß nicht, hat jemand schon mal mit diesem NodeMCU und Lua schon mal rumexperimentiert? Ich bin bei einer Anwendung bin ich dann wirklich an die Grenzen gestoßen. Ich glaube, ein Bild kommt danach. Da musste ich dann mit dem Heap rumexperimentieren, also mit dem freien Speicher rumexperimentieren. Deswegen sollte man diese Geschichte auch im Auge behalten. Also wenn man sich wundert, warum die Applikation ständig abstürzt, das Ding sich ständig resettet oder irgendwas macht, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder man hat ein Problem mit der Spannungsversorgung und mit der Stromversorgung oder man hat ein Speicherproblem. Und wenn man das erste ausschließen kann, dann sollte man da nachforschen. Und da gibt es eben halt diese Lua-Funktion oder aus dem NodeMCU-Lua-Modul Node gibt es eine Funktion, die nennt sich Heap und damit bekommt man den freien Speicher, also der noch zur Verfügung steht, ausgegeben. Und deswegen gab es auch bei diesem Access Point hatte ich einfach auch mal diesen Wert ständig zyklisch mit rausgegeben. Wenn man alles richtig programmiert und auch keine Speicherlöcher hat und auch der Firmware vertraut, dann sollte dieser Wert konstant bleiben. Ja, also wenn man jetzt wirklich nur einen Timer aufruft oder irgendwas, keine Ahnung. Es gibt interessanterweise, das gehört jetzt nicht zu dieser Firmware, sondern das gehört zu Lua an sich, eine Funktion, die ständig automatisch aufgerufen wird, ein Collect Garbage, mit dem der Speicher bereinigt wird. Und zwar, es werden alle Speicherbereiche, alle Variablen rausgeschmissen, zu der es keine Referenz mehr gibt. Also das ist jetzt keine Geschichte dieser Firmware, sondern das ist eine Lua-Einheit. Morgen 11 Uhr. So, und damit hat man die Chance, das auch teilweise selber zu steuern. Also man sollte, um Speicher zu sparen, man sollte möglichst da lokale Variablen und Funktionen definieren, wo es wirklich möglich ist. Wenn es natürlich nicht möglich ist, okay. Aber man sollte auch damit aufpassen. Jetzt sind wir wieder bei der Geschichte asynchron und ereignisgesteuert. Also eine lokale Variable oder Funktion in so einer Methode zu definieren, die dann später von irgendeiner Callback-Funktion aufgerufen wird, ist kontraproduktiv. Damit ist der Speicher weg, aber die Referenz ist noch irgendwo da. Und wann der mal wieder freigegeben wird, steht in den Sternen. Ja? Also man sollte sich da wirklich, also ich habe da wirklich dann wochenlang oder tagelang, nächtelang dann rumexperimentiert, bis ich dann zu irgendeinem Schluss gekommen bin. Der steht dann übrigens da ganz unten. Aber zwischendurch hatte ich trotzdem ein paar Erfolgserlebnisse gehabt, dass der Speicher auch mir nicht ganz extrem weggeflossen ist. Also lokale Variablen und Funktionen. Interessante Geschichte kommt morgen auch in dem Vortrag. Man kann auch Lua-Module schreiben. Muss man sich vorstellen, das ist wie eine Bibliothek. Kann man in Lua schreiben, kann man in C schreiben, kann man als vorkompilierten Code und so weiter und so fort. So, und die zieht man rein mit Require, ruft dieses Modul auf, das wird reingeladen, verbraucht natürlich Speicherplatz. So, aber nun braucht man das Modul vielleicht bloß ein- oder zweimal. Dann schmeißt man das wieder raus. Da gibt es, Lua ist so ein bisschen tabellenorientiert, also alles wird irgendwie in Tabellen und Listen abgelegt. Dann schmeißt man im Prinzip die Referenz zu dieser Tabelle raus und dann kommt dann irgendwann diese tolle Funktion dort oben und putzt den Speicher. Ich erkläre es auch gleich an einem Beispiel, wie man sowas machen kann. Und das ist das, was ich noch gar nicht erzählt habe. Lua ist eigentlich Bytecode. Das ist so wie Java, plattformunabhängiger Bytecode. Wenn man einen Punkt Lua in diesem Interpreter aufruft, dann wird zuerst der Compiler angeschmissen, also dieser Bytecode-Produzierer, also der Lua-Compiler, und produziert dann Bytecode. Und das verbraucht natürlich auch Speicher. Es bringt natürlich dann schon Sinn, wenn man gerade Module hat oder mit der Init.lua geht es nicht, aber mit allen anderen Lua-Programmen, die man dann aufruft, die kann man schon im Bytecode übersetzen, dann spart man sich wenigstens schon mal den Speicher, den der Interpreter an sich braucht, um den Bytecode zu generieren. Ja. Zwischendurch schmeißt er dann auch noch die Kommentare raus und dieses Formatierungsgedönse da, dieses Einrücken, was man so und so nicht braucht als Informatiker, das kommt noch dazu. Weil das verbraucht natürlich alles Speicher. Ja. Gut. Ja, und wenn alles nicht hilft, if Notheap kleiner 10 Kilo, das ist so die Grenze, die ich so gefunden habe, danach stürzt das Ding dann relativ schnell ab, dann machen wir einfach einen Restart. Man muss natürlich die Applikation so schreiben, dass man es nicht merkt, dass der ab und zu mal dann so... wie bitte? Wieso nicht? Aber wir haben ja gelernt, ich kann im Filesystem schreiben. Ja? Ja, okay, gut. Ja, also wenn du da jetzt so, ja, ich dachte, du meinst jetzt den Zählerwert oder so. Den kann man natürlich irgendwo im Filesystem ablegen. Ja, okay, da geht es dann vielleicht nicht mehr. Aber da schreibt man dann vielleicht auch nicht so ein ganz kompliziertes Programm. Also so die kleinen Programme, so die in der Form, wie sie jetzt bei den Beispielen waren, da hat man keine Probleme mit dem Heap. Also da... Ja, kann man natürlich auch machen. Auf die Alternativen kommen wir gleich noch. Okay. Mal zwei Projekte, mit denen ich das Zeug, wo ich das Zeug mal verbaut habe. Das linke ist was relativ Einfaches. Ist fast so ähnlich wie das hier. Ist ein Feuchtigkeitssensor, ein Temperatursensor dran. Und... der wird alle 5 Minuten abgefragt von einem Server und dann gibt er die Werte zurück und dann zum Beispiel werden dann so eine Diagramme dort produziert. Das Blaue ist die Luftfeuchtigkeit, das ist ein relativ trockener Raum, wie hier auch. Und Temperatur, es war wohl im Sommer, nee, Quatsch, 10.02. Achso, es ist ein Innenraum, also ich heiz gut zu Hause. Okay. Ja, und die rechte Geschichte, das ist zum Beispiel die Geschichte, wo ich wirklich ein Problem hatte mit dem Speicher. Also da ist auch dieses größere Modul, dieses ESP12E verbaut, das sieht man hier. Da, das hier. Auch Feuchtigkeitssensor und noch ein OLED, dieses hier. Und hat verschiedene Screens. Also einmal eine Uhr, ganz normal. Dann Temperatur, Luftfeuchtigkeit von dem angeschlossenen Luftfeuchtigkeitssensor, das ist das hier oben. Dann spare ich extra aus, weil das ist Clou an der Geschichte. Hier die Geschichte ist meine eigene Wetterstation, die ich abfrage und visualisiere. Ich habe da irgendwo draußen ein paar Sensoren und die frage ich einfach ab und stelle die Werte da. Da war kalt draußen. Okay. So, und hier... hole ich mir die Wettervorhersage von, muss ich jetzt überlegen, Yahoo, glaube ich. Und die senden auch zum Beispiel so einen niedlichen Code mit. Und wenn man dazu die entsprechenden Bilderchen hat für den entsprechenden Code, dann kann man das auch wunderschön darstellen. So ein Bitmap zum Beispiel. Ne? Und die Dinger liegen zum Beispiel als einzelne Files auch im Flash. So, aber summa summarum, hier hatte ich wirklich ein Speicherproblem gehabt und habe erst so rumexperimentiert, bis ich dann auf die Idee kam, ja okay, ich brauche ja nicht alle 4 Screens auf einmal, sondern habe diese 4 Screens ausgelagert in einzelne Module und je nachdem, wo ich gerade mit der Taste, also das sind hier 2 Tasten, nochmal so andeutungsweise, wo ich gerade bin, den vorhergehenden Screen schmeiße ich raus aus dem Speicher und lade gerade den rein, den ich gerade anzeigen möchte. Es geht ja auch rasant schnell, das ist ja Flash, innerhalb von 1/10 Sekunde ist das Ding da, man merkt das überhaupt nicht. Und ja, das wäre dann so eine Geschichte, wo man Speicher mit Speicher haushalten kann. Fragen? Gut, es gibt natürlich noch irgendwas abseits von NodeMCU, wenn man der Meinung ist, nicht Lua zu programmieren. Die Arduino-Freaks, die mit dieser komischen Sprache zurechtkommen, da gibt es neuerdings auch was, was dann so ähnlich aussieht. Da muss man dann zweimal hingucken, ist es jetzt für so einen Atmel-Arduino oder ist es für so ein aber die Oberfläche ist die gleiche, lustigerweise habe ich mal gesehen. Also man kann es auch Arduino-like machen oder man kann es natürlich auch in C direkt machen mit dem SDK von Expressive. Mittlerweile gibt es auch MicroPython, SmartJS, Basic, Force. Force jünger heute hier? Einen Stand haben sie? Nee, Stand ist heute auch nicht draußen. Ja, aber ihr habt aber einen Stand gehabt. Also Leute aus der. Das waren diese LaTeX-Leute, die auch Force konnten, glaube ich. Ne? Aber gut, egal. Oder natürlich, man benutzt diese lustige AT-Befehle, die Originalfirmware beinhalten. Also da ist man sich irgendwie so in Modemzeiten zurückversetzt, wo man AT0 plus irgendwas hinschreiben muss, aber funktioniert auch. Okay, gut, hier mal eine Linksammlung. Das erste ist dieses Tool, mit dem man sich die Firmware zusammenstellen kann und kompilieren kann und runterladen kann. Das zweite ist, nee, Quatsch, umgekehrt. Oben sind die IDEs, die Toolchains. Das zweite ist dann dieser Webbuilder. Das dritte ist das Manual für NodeMCU, also ist wirklich lesenswert. Da sind dann so die ganzen Befehle irgendwie erklärt und auch so ein paar Einschränkungen. Also man kann zum Beispiel nicht zwei Server definieren oder man kann nicht zwei Requests zu unterschiedlichen IP-Adressen gleichzeitig laufen lassen. Das liest man immer erst im Kleingedruckten, wenn man dann einen halben Tag experimentiert hat, warum es nicht funktioniert. Dann, okay, da hinten unten stand es, geht nur mit einer Connection und ja, okay, gut. Steht da alles drin. So, Lua allgemein, lua.org oder morgen mein Vortrag. Oder ich habe schon mittlerweile eine ganze Reihe von Lua-Skripten für diese Hardware da geschrieben, findet man in meinem Repository. Ist der letzte Link. Gut, theoretisch wäre jetzt Ende. Wer hat noch Lust? Es ist auch 6 Uhr.